Ist dir auch gerade eben, als davon erzählt wurde, was bei The Turning passiert ist, habe ich wieder gedacht, ich bin so gerne in der Vineyard. Weil da sind so viele Leute, die Freude daran haben, sich zu verschenken. Die verstanden haben, dass Gott uns ruft und uns eigentlich das ganz doll aufs Herz gelegt hat, dass er durch seine Kinder hier auf dieser Erde andere berühren will. Aber, es gibt immer ein Aber, ne? Es gibt ein Aber. Könnt ihr euch auch beschenken lassen? Glaubst du eigentlich, dass du das brauchst? Und wisst ihr, ich hatte keine Gelegenheit, bei The Turning dabei zu sein, denn ich war letzte Woche am Bodensee auf einer Messe. Aber ich habe davon gehört, dass am Freitagabend in der Predigt ein Thema ganz vorne war. Die Vaterliebe Gottes. Dass wir sie brauchen, damit das aus uns herausfließt. Und dass das eine ganz wichtige Grundlage ist, damit ich nicht aus meiner Seele gebe, sondern Gottes Liebe aus uns heraus zu den Menschen fließen kann. Und auf dem Weg zu der Predigt hier jetzt bei euch, habe ich plötzlich gedacht, ich muss euch vor euer inneres Auge drei Getränke stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier jemand ein Problem mit Alkohol hat. Das ist nicht meine Absicht, jemanden darin zu verletzen. Aber mir ist auch nicht wirklich, mir sind nicht drei bessere Getränke eingefallen. Das erste Getränk ist ein Glas Wasser. Mein zweites Getränk ist ein leckerer Rotwein. Und mein drittes Getränk ist mein Lieblingsgetränk. Ein Single Malt von der Insel Islay. So schön rauchig und torfig und so richtig im Abgang holzig. Ich kann das genießen. Jetzt dürft ihr aber an der Stelle euer Lieblingsgetränk einsetzen. Ja? Also ihr müsst nicht meins nehmen. Ihr sollt schon eins nehmen, was euch gefällt. Und wenn ihr diese drei Getränke vor eurem inneren Auge habt, welches ist wohl das Getränk, in dem Gottes Vaterliebe steckt? Habt ihr eine Idee? Habt ihr einen Vorschlag? Na, was würdest du sagen? Okay. Hat noch jemand eine andere Idee? Was sagst du? Wisst ihr, für mich ist das Glas Wasser die Vaterliebe Gottes. Und wisst ihr warum? Eigentlich brauche ich sie jeden Tag. Und einen Whisky trinke ich nicht jeden Tag. Okay, das mag sein, aber trotzdem trinke ich ihn nicht jeden Tag. Es wäre einfach zu viel. Aber ich habe darüber nachgedacht, warum sage ich das Glas Wasser? Ich nehme etwas wahr. Ich nehme wahr, dass wir immer noch nicht jeden Tag von seiner Liebe trinken. Und dass es so einen Mangel gibt im Leib Christi, wirklich zu wissen, ich bin das geliebte Kind des himmlischen Vaters. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das Bild habe ich vor ein paar Wochen als Postkarte bei meinem Cousin geschenkt bekommen, der gerade auf einer Vaterherzschule ist. Letzten Montag habe ich bei der Künstlerin im Garten gesessen. Ich habe sie kennengelernt persönlich. Sie hat das Bild gemalt. Sie hat mir auch erzählt, was der Heilige Geist ihr zu dem Bild gesagt hat. Ich kann das nur bruchstückhaft wiedergeben, aber ich versuch's mal. Also erstmal hat sie gesagt, guck mal, das bist du im Herzen, im Vaterherz Gottes. Und die Liebe tropft auf dich herab und sättigt dich. Und dann sagt sie, und das andere drumherum, die anderen Herzen, das sind die anderen Christen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Da sagt sie, da ist dann so der Mathematiker, der Genaue. Und guck mal, der ist ganz voll von Gottes Vaterliebe. Und hier ganz viele Bruchstücke, aber übrigens durch das Fotografieren ist das nicht mehr so Gold, das ist genauso Gold wie hier oben. Aber da ist auch Gold in diesem Herzen. Und so sind wir mit unterschiedlichen Menschen unterwegs. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass Gott dir diesen Platz anbietet? Leg dich mal hin, lass dich mal mit meiner Liebe füllen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Ich habe euch noch was mitgebracht. Das hier. Deswegen steht das hässliche Ding hier vorne. Ich war schuld. Ich habe euch das mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht könntet ihr das gebrauchen. Da ist was drin. Sieht nicht so aus, ne? Fühlt sich auch nicht so an. Ich kipp das mal aus. Und wisst ihr, was da jetzt gerade rausfließt? Gottes Liebe. Du kannst jetzt deine Füße da drin baden. Du kannst das jetzt einfach mal nehmen. Dass da was auf dich zukommt, was du dir gerade vielleicht gar nicht ersehnt hast, womit du auch nicht gerechnet hast, aber was Gott dir einfach so geben will. Ich habe meiner Predigt heute Morgen einen etwas verrückten Titel gegeben. Papa Ante Portas. Die Loriot-Fans wissen sofort, was ich meine. Die Jüngeren gucken befremdlich, weil sie sich nicht mehr so richtig wissen, worum geht's da. Loriot greift auf humorvolle Art und Weise eine besondere Situation auf. Er, Prokurist einer Firma, leidenschaftlicher Rabattjäger und Einkäufer, wird durch eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht, dass auf dem Flur eine Lieferung steht. Als er den Flur betritt, kann er also kaum noch treten, weil Kisten und Kästen und Kartons diesen Flur füllen. Und es kommt heraus, dass er also Bürobedarf für ungefähr 60 Jahre eingekauft hat, weil es ja so einen guten Rabatt gab. Das führt dazu, dass ihn doch sein Chef mal in sein Büro bittet. Und auch diese Szene ist göttlich, weil er muss vor dem Schreibtisch des Chefs sich in einen Sessel setzen, der übergroß ist, und er versinkt in diesem Sessel. Er versinkt darin, kriegt noch eine Zigarre angeboten, natürlich auch symbolhaft. Und dann fragt er ihn, wie es denn seiner Familie so ging. Er hätte doch ein Kind, ob es schon sprechen könnte. Ja, der Sohn ist schon 14, der kann schon sprechen. Ja, und schlussendlich legt ihm der Chef dann liebevoll nahe, dass er sich doch in Zukunft noch ein bisschen mehr um seine Familie kümmern sollte. Sprich, er schickt ihn nach Hause. Er entlässt ihn. Und so kommt er, der Vater und Versorger dieser Familie, der jeden Tag sozusagen auf die Jagd ging, nach Hause. Und die Kamera geht mit ihm ins Wohnzimmer und schwenkt so langsam auf das Sofa zu, wo so entspannt seine Frau sitzt und in einer Zeitschrift blättert. Und man sieht dann, wie sie hochguckt. Was machst du hier? Seine lapidare Antwort, ich wohne hier. Und sie sagt, ja, aber doch nicht um diese Zeit. Also, scheinbar wurde der Vater nicht wirklich gebraucht, um den Tag rumzukriegen. War auch nicht unbedingt erwünscht, weil denn, als er denn nun schließlich sozusagen sich zu Hause einnistet, wieder, bringt er eigentlich alles durcheinander. Er versucht, der Haushälterin Ratschläge zu geben. Er versucht, seinem Sohn Ratschläge zu geben, auf die er gar nicht mehr gewartet hat. Und eine schöne Szene auch, wo dann seine Frau mit ihm in den Keller geht und sagt, du könntest dir ja doch einen Hobbyraum einrichten. Und seine Gegenfrage, sind hier überall Männer in Kellern? Wo kriegen wir ihn hin, dass er nicht mehr stört? Köstliche Szene. Ich liebe diesen Film und ich liebe das, wie Loriot es verstanden hat, überspitzt, dieses Thema darzustellen. Aber mich bewegt es wirklich, dass ich mir oft die Frage stelle, ist das bei uns Christen genauso? Wir haben eine Beziehung zu Jesus und die bisschen charismatischeren unter uns Christen haben auch eine Beziehung zum Heiligen Geist. Aber haben wir eine Beziehung zum Vater? Eine wirkliche Beziehung? Leben wir aus dem Bewusstsein, dass ich ein Kind bin, das eigentlich gar nicht so viel machen kann, das aber einen Vater hat, der alles kann? Es gibt so schöne, immer wieder Situationen, wo man Dinge beobachten kann, ne? Wenn ein Vater sein Kind auf den Schoß nimmt und sagt, du fährst jetzt das Auto in die Parklücke. Dieser kleine 2-3-Jährige, der dann hinter dem Lenkrad hängt auf dem Schoß des Vaters, kann der das Auto fahren? Nein, kann er nicht. Aber er hat das sichere Gefühl, wow, ich darf das gerade. Ja, oder wenn so ein Kind versucht, so einen schweren Koffer hochzuheben und der Vater mit anfasst. Aber das Kind das Gefühl hat, wow, ich darf das. Ich darf den tragen. Ich habe mitgetragen. Und die Wahrheit, wissen wir, ist eine ganz andere. Aber sind wir uns eigentlich bewusst, dass wir einen himmlischen Vater brauchen, der genau das für uns sein will, der das ist, der uns alles gibt, was wir brauchen? Manche von euch wissen das, dass ich seit 2008 mit diesem Thema der Vaterliebe Gottes unterwegs bin und in verschiedensten Gemeinden Konferenzen mache. Nächstes Wochenende, in der Vineyard in Altona. Übrigens für euch alle. Das ist keine Konferenz für die Vineyard in Altona. Das ist eine Konferenz für uns alle. Also, und ich habe schon heute positiv aufgenommen, der Weg nach Altona ist nicht so weit. Es waren Leute in Altona. Ich habe das heute gehört. Ich gedacht, cool. Wenn das für The Turning geht, vielleicht geht das ja auch für Vaterliebe Gottes. Aber es geht nur, wenn du kommst, weil du Vaterliebe Gottes willst. Es ist jetzt nicht dazu da, dass du was tun sollst. Es ist eigentlich dazu da, dass du dich beschenken lassen sollst. Und jetzt bin ich wieder bei der Frage. Fällt es dir schwer, dich beschenken zu lassen? Einfach mal zu baden, mal nichts machen zu müssen und mal zu gucken, was Gott machen will? Das ist kein Ort, an dem du was leisten sollst. Das ist wirklich ein Raum und eine Zeit, in der Gott dir gut tun will. Die von euch letztes Jahr hier am Samstag dabei waren, ich glaube, die wissen das noch. Ich glaube, ihr habt was davon geschmeckt. Aber es ist eben meiner Meinung nach nicht der Single Malt, den man mal ganz gelegentlich nippt. Es ist eigentlich das Glas Wasser, das du jeden Tag brauchst. Und ist das nur ein Thema für Leute mit einer Vaterwunde? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es ein Thema für jeden von uns ist. Und es ist egal, ob du das Gefühl hast, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Das ist ganz egal. Es gibt einen Grund, warum es eine Barriere gibt zwischen dem Vater und uns. Und dieser Grund ist Satan. Denn Satan musste mit ansehen, dass der, in dessen Gemeinschaft er einmal gelebt hat, vor seinen Augen die Erde geschaffen hat, dass den Garten Eden angelegt hat, den Menschen da hineingesetzt hat, um mit ihm in vollkommener Gemeinschaft und vollkommener Versorgung für den Menschen zusammen zu sein. Und das ist eine irre Provokation. Denn Satan ist ein verstoßener Engel. Satan lebt nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit Gott. Er ist der, der verstoßen wurde. Also tut er alles, um dafür zu sorgen, dass die Menschen möglichst nicht zum Vater kommen. Und da benutzt er alles Mögliche für. Da benutzt er auch die Tatsache, dass an vielen Stellen in unserer Gesellschaft das Vaterbild angekratzt, verletzt, zerstört wurde. Ihr alle kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Im Englischen gibt es einen Begriff an der Stelle, prodigal. Prodigal kann auch verschwenderisch heißen. Also der verschwenderische Sohn oder der verschwenderische Vater. In dieser Geschichte begegnen wir der Situation, dass ein Sohn, der Jüngere, zu seinem Vater sagt, gib mir das Erbe. Und im jüdischen Kontext ist das also eigentlich undenkbar, denn das ist genauso, als würde man ihm den Tod wünschen. Aber wir lesen nichts davon, dass der Vater sich darüber aufregt. Im Gegenteil, wir lesen, dass der Vater das Erbe unter seinen Kindern aufteilt. Und der Jüngere nimmt seinen Teil und geht davon. Und es dauert nicht lange, da hat er seine Ressourcen aufgebraucht. Er hat sie einfach verbraten. Und wo findet er sich wieder? Im wahrsten Sinn des Wortes am Schweinetrog. Ein Angebot eines Jobs ohne wirkliche Grundlage für ein stabiles Leben zu sein, für einen Juden noch schlimmer als alles andere, Schweine zu hüten, Tiere, die für sie selber unrein sind. Und als er am Schweinetrog angekommen ist, da erst fängt er an, darüber nachzudenken, dass er es ja ganz gut hatte bei seinem Vater. Und weil er wirklich nicht mehr weiß, was er denken soll, sagt er sich, ich werde zurückgehen, ich werde zu ihm sagen, es tut mir leid, aber kann ich nicht dein Tagelöhner werden? Für mehr hat er keinen Glauben. Er kann sich nicht vorstellen, dass irgendetwas Besseres ihn erwarten könnte. Und dann kommt er zurück. Und schon in dem Augenblick, als seine Silhouette am Horizont zu erkennen ist, fängt der Vater an zu laufen, läuft ihm entgegen, umarmt ihn und küsst ihn, bevor der Sohn überhaupt nur ein Wort sagen konnte, geschweige denn den Schweinegeruch abwaschen konnte. Und dann passiert das Unglaubliche. Nein, der Vater lässt sich überhaupt nicht darauf ein, ihn nur zum Tagelöhner machen zu sollen. Nein, er gibt ihm einen neuen Ring, ein neues Kleid, Und er feiert ein Fest, dass sein Sohn zu ihm zurückgekommen ist. Bedingungslose Annahme, bedingungslose Liebe, Gnade, Gnade im besten Sinne, unverdient. Das begegnet diesem Sohn. Und dann findet man in dieser Geschichte etwas genauso Spannendes, nämlich seinen Bruder, der keine Sekunde das Vaterhaus verlassen hat, der jeden Tag seine Pflichten erfüllt hat im Haus des Vaters, der mit ansehen musste, wie der Vater wahrscheinlich gelitten hat, dass der jüngere Sohn nicht mehr da war, aber der es nicht geschafft hat, mit ihm darüber reden zu können. Und dieser ältere Sohn wird mit dieser ungeheuren, unverdienten Liebe dem Jüngeren gegenüber konfrontiert. Und was macht es mit ihm? Es macht ihn wütend. Es macht ihn echt sauer. Und er weigert sich, zu diesem Fest zu kommen, was sein Vater für diesen Jüngeren gemacht hat. Er weigert sich und dann kommt der Vater zu ihm raus und dann sagt er, hey, warum kommst du nicht? Wir haben Grund zur Freude, mein Sohn ist wieder da, er ist wieder da. Und er aus dem Älteren platzt es heraus und er sagt, ich bin die ganze Zeit bei dir gewesen. Ich habe dich nicht verlassen und du hast mir nie irgendwas gegeben. Ups. Erinnert ihr euch noch an den Anfang der Geschichte? Der Vater teilte das Erbe unter ihnen auf. Er hat nicht, da steht nicht, der Jüngere hat seinen Anteil gekriegt, der Ältere hat nichts gekriegt. Das Gegenteil ist der Fall, der Ältere hat von der Erbfolge her mehr bekommen als der Jüngere. Aber er hat gar nicht verstanden, dass er das bekommen hat. Er hat gar nicht begriffen, was der Vater ihm alles gegeben hat, was er braucht. Weißt du, dass du Sohn oder Tochter, geliebter Sohn, geliebte Tochter deines himmlischen Vaters bist? Weißt du das? Und weißt du auch, dass er dir alle Ressourcen gegeben hat, die du brauchst? Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Wir können doch keine größeren Dinge als Jesus tun, es sei denn, dass wir verstehen, dass der Vater uns die himmlischen Ressourcen dazu zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, dass die meisten Christen einen Riesenbogen um diesen Vers machen, weil sie ihn einfach nicht einordnen können, weil sie gar nicht verstehen, wie soll denn das gehen? Es geht nur, wenn du verstehst und begreifst, dass Jesus, dass der Vater dich mit all dem ausgestattet hat, was Jesus auch hatte. Nur wenn du das verstehst, dann kannst du verstehen, dass das auch nicht irgendwie Arroganz drin ist, sondern dass das nur funktioniert, weil wir ein Erbe haben, das Gott uns gegeben hat. Und ein Erbe ist dazu da, dass wir es mehren, nicht dass wir es verplempern. Es ist dazu da, dass wir uns mehren. Übrigens, ein Thema, was mich auch bewegt, wo ich mich immer wieder frage, leben wir das Erbe der Vineyard noch? Kennen wir das überhaupt? Oder ist das inzwischen so weit weg? All das, was John Wimber ausgemacht hat oder die Väter, die da waren, was es sie gekostet hat, diesen Weg einzuschlagen, darf es uns heute auch noch was kosten? Oder wollen wir zwar noch davon naschen, aber es soll uns nichts mehr kosten? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da glaubte Satan, seinen größten Sieg errungen zu haben. Aber was wie eine Niederlage aussah, entpuppte sich als Gottes Rettungsplan für die ganze Menschheit. Das konnte Satan nicht verhindern. Und er hasst es, wenn Menschen in die Freiheit des neuen Bundes kommen. Wenn die Ketten der Gesetzlichkeit fallen und Gnade und Barmherzigkeit die tragenden Säulen werden und nicht einmal die Sünde noch die Kraft hat, die Menschen gefangen zu halten, weil das Blut Jesu stärker ist. Immer wieder etwas, was mir begegnet, was ich selber bei mir auch wahrnehme. Seine Vergebung am Kreuz war nicht nur dazu da, das zu löschen, was schon hinter dir liegt. Es war auch dazu da, das zu löschen, was noch vor dir liegt. Also, wenn du wieder schuldig wirst, warum hast du ein Problem, an diesen Ort zurückzugehen und es Jesus wieder hinzulegen? Warum gibt es Menschen, die schleppen ihr Versagen mit sich rum? Kommen nicht hin, zurück zum Kreuz, weil es irgendetwas in ihnen gibt, was sie verklagt. Das ist nicht Gott, das ist nicht der Vater, der sie verklagt. Das ist genau der andere, der sagt, hey, du musst es doch jetzt schaffen. Wie, du bist wieder schuldig geworden? Das kann doch gar nicht sein. Guck dich doch mal um, die anderen werden auch nicht schuldig. Und an wie vielen Stellen ist es auch so, dass wir, ohne dass wir es wollen manchmal, aber das doch passiert, dass wir das Gefühl haben, die anderen haben das Problem nicht. Ich bin der Einzige, der das Problem hat. Also besser nicht drüber reden. Besser nicht zugeben. Ja? Und so sitzen wir da und merken gar nicht, wie wir die lächelnden Masken vor Gesicht haben und nicht mehr ehrlich sind auf dem Weg ihm nach. Ehrlich sind zu sagen, ich brauche Vergebung. Immer noch. Immer wieder. Ich kann nicht ohne. Steht auch nirgendwo in der Bibel, dass wir ohne Vergebung können. Steht nicht. Wenn du Christ wirst, dann nimmt Gott dir das Sündigen-Gen raus. Und dann sündigst du nicht mehr. Das steht da nicht. Aber da steht, Jesus hat das alles getragen. Er hat das schon getragen. Wisst ihr, Chris Wallenden, einer der Co-Pastoren von Bill Johnson in Reading, der hat mal davon erzählt, dass es ein Meeting gab mit offiziellen Behördenleuten der Stadt, leitenden Polizisten und Lehrern, die versucht haben, darüber zu sprechen, was die Ursache der Probleme und Konflikte in der Region sind. Und obwohl nicht einmal die Hälfte der dort Anwesenden Christen waren, wurde von fast allen Seiten ein Problem als grundlegend identifiziert. Dort, wo die Konflikte am größten waren mit jungen Menschen, waren es immer Leute, die keinen Vater hatten oder aus zerbrochenen Familien stammten. Also was braucht unsere Zeit? Ich glaube, unsere Zeit braucht Söhne und Töchter des himmlischen Vaters, die sich aufmachen mit dem Erbe, das uns anvertraut ist, diese Welt zu verändern. Söhne und Töchter, die zu Vätern und Müttern werden, wie die Welt sie braucht. Zeichne ich eigentlich ein übertriebenes, düsteres Bild, wenn ich so davon rede, dass es einen Mangel gibt an Vaterliebe Gottes? Ich glaube das nicht. Ich habe das übrigens in jeder Gemeinderichtung erlebt, in der ich bisher mit unseren Konferenzen war. Das ist ganz egal, wo. ob evangelikal, charismatisch, pfingstlich oder vinyardisch. Überall begegnet mir das gleiche Bild. Es gibt Menschen in unseren Gemeinden, die sind zwar bekehrt und wiedergeboren, aber an irgendeiner Stelle auf dem Weg zum Vater abgebogen. Übrigens, was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit des Vaters. Ich bin das Leben des Vaters. Ich möchte, dass du zum Vater kommst. Als Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich war hier, weil ich euch den Vater zeugen wollte, haben sie gesagt, verstehen wir nicht. Wie ist denn der? Und Jesus sagt, ihr seht, habt die ganze Zeit seid ihr mit mir unterwegs und ihr wisst nicht, wie der Vater ist. Es war sein Anliegen, uns mit dem Vater in Verbindung zu bringen, sein größtes Anliegen. Lasst mich noch einen Augenblick über meinen Weg reden. Seit 2008, oder sagen anders ausgedrückt, 2006 war ich in einer persönlichen Krise. Ich war 46 Jahre alt, also ihr könnt dann rechnen, ich bin jetzt 58. Bin übrigens vor ein paar Wochen das 6. Mal Opa geworden. Auch ein schönes Gefühl, man darf die Kinder genießen und kann sie wieder abgeben. Und ich war in der Krise und aus dieser Krise heraus habe ich das erste Mal bewusst erlebt, dass Gott zu mir redet. Und er hat damals auf so liebevolle Weise seinen Finger auf mein Versagen gelegt, dass es mir ganz leicht war, diese Dinge loszulassen. Es war kein Verklagen, es war so dieses: Ich würde mir wünschen, dass gar nichts zwischen uns steht. Ich würde so gerne eine ungehinderte Gemeinschaft mit dir. Und am Ende dieses ersten längeren Gespräches im Auto habe ich nur noch gesagt, ich will gar nichts mehr fragen. Ich will nur noch hören, was du sagst. Und sein letzter Satz in dem Gespräch war: Ich habe dich lieb. Und ich will dich als mein Werkzeug gebrauchen. Und ich möchte euch nochmal sagen, ich habe vorher nie gepredigt oder einmal als Jugendlicher mit unserem Jugendleiter zusammen. Also ich war nicht jemand, der gepredigt hat. Und dann haben wir 2008, dann kam diese, kriegte ich Predigten über die Vaterliebe Gottes in die Hand und es hat mich ganz tief berührt. Dann haben wir einen Verein gegründet. Dann haben wir 2008 angefangen, eine erste Konferenz zu machen. Und danach immer wieder. Aber Gott hat auch Stück für Stück seinen Heilungsprozess in mir fortgesetzt. Und wenn du jetzt denkst, ich bin damit durch, dann würde ich sagen, das wäre vermessen zu glauben. Wenn du jetzt denkst, hier steht einer vor dir, der das alles gefressen hat und dem Gott alles zeigen konnte, was ihm noch so im Weg ist, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auch dann, wenn es Prozesse sind. Es lohnt sich, wirklich ihn an die verborgenen Schichten in unserem Herzen ranzulagen, weil er hat ein Ziel. Er will uns heilen. Katja Vossela, Voss heißt sie ja nicht von mir, jetzt habe ich ja, doch, Vossela heißt sie auch, aber mit SZ, ist die Künstlerin. Und ich saß bei ihr im Garten und sie hat mir aus ihrem Leben erzählt. Ich glaube, keiner von uns würde sich so ein Leben wünschen. Als Kind wurde sie von ihrem Vater missbraucht. Aber dann hat sie mir etwas erzählt, was sie als Kind erlebt hat. Nämlich, dass sie plötzlich sich im Thronsaal Gottes gesehen hat. Und Jesus hat sie an die Hand genommen und hat sie zu dem Thron am Ende des Raumes geführt. Und sie sagt, da war eine riesige Lichtgestalt. Und dann ist sie dorthin gekommen und dann hat diese Lichtgestalt sie auf die Hand genommen und hat sie auf seinen Schoß gesetzt. Und sie sagt, sie hat ihn angeguckt, sie konnte kein Gesicht erkennen, aber sie sah nur Licht und Liebe. Und dann hat sie sich auf diesen Schoß gekuschelt. Und am liebsten wäre sie dann nie wieder weggegangen. Und dann hat sie sich irgendwann wieder in ihrem Kinderbett gefunden. Und dann ist sie losgelaufen. Und alle Pastoren haben ihr nicht helfen können, haben nicht verstanden, was sie fragte. Was ist das? Sie konnten es ihr nicht erklären. Und es wäre schön, wenn man sagen könnte, das war schon die Heilung. Nein, das war sie nicht. Es ging viel, viel tiefer in ihrem Leben. Sie war kurz davor, Prostituierte zu werden. Und immer im letzten Augenblick hat Gott gesagt, nein, du bist mein, du gehörst mir. Und sie hat viele, viele Ängste in ihrem Leben bewältigen müssen, beziehungsweise Gott hat sie geheilt. Dämonische Kräfte, die an ihr gezogen haben. Gott hat sie geheilt, er hat ihre Ängste genommen. Und dann sagt sie zu mir, Gott erfüllt mir immer wieder Wünsche. Ich sage, ja, ja, ich habe so eine Liste, da schreibe ich immer alles drauf, was ich mir wünsche. Und 80% kriege ich. So, wow, da möchte ich hin. Ja, könnte natürlich ein Problem sein, wenn ich mir alle meine Wünsche selber erfüllen kann. Hat Gott wenig Möglichkeiten, mir was zu geben. Aber es hat mich berührt, ja? Wie jemand so kindlich mit Gott unterwegs ist und sagt, der erfüllt mir meine Wünsche. Der tut das. Und es war bewegend, in diesem Haus umherzugehen, angefüllt mit tollen Motiven und Bildern und aber auch Skulpturen, die sie im Laufe der Jahre gemacht hat. Und einmal, die sagte, so, jetzt gehst du mal in diesen Raum rein. Sie machte so ein bisschen Musik an, jetzt lass ich dich mal alleine. Das war auch nötig, weil es war so viel. Es war so viel, so viele Eindrücke. Aber wisst ihr, ich beneide diese Frau. Nicht um ihr Leben, nicht um ihre Kämpfe. Wer beneidet schon jemanden, der solche Kämpfe haben musste? Aber ich beneide sie um ihre Beziehung zum Papa. Einfach geborgen sein beim Vater. Und wenn ich dich jetzt ein bisschen habe, wenn ich jetzt eine kleine Sehnsucht in deinem Herzen geweckt habe, dann kannst du noch mit nach Altona kommen. Und wisst ihr, ich sage das nicht, weil es irgendwie darum geht, da die Reihen voll zu kriegen. Das ist mir eigentlich scheißegal. Und wenn wir das nur mit 20 Leuten machen, ist mir das auch egal. Weil wenn die da sind, die danach eine Sehnsucht haben, ist alles gut. Der Rest ist Gottes Sache. Aber wichtig ist mir nochmal zu sagen, also das ist keine Einladung, wo du was tun sollst für ihn. Das ist eine Einladung, dass du mal einen Raum hast, vielleicht will er was für dich tun. Und du hast einfach mal Zeit, dich dem hinzugeben und zu sagen, also eigentlich möchte ich das erleben, eigentlich möchte ich das sehen, dass er mal zu mir spricht. Als ich vor ein paar Wochen diese Postkarte in die Hand bekam, war ich ja bei meinem Cousin und seiner Frau und sie waren auf einer Vaterherzschule und sie wurden dort ermutigt, dass Gott ihnen einen Brief schreiben will. Ich habe diese Idee sofort kopiert. Das wird es auch am nächsten Wochenende geben. Und dann habe ich den Brief gelesen, den die Frau meines Cousins geschrieben hat und ich sitze in ihrer Küche und lese das laut und mittendrin höre ich auf und sage, das bist du nicht, ne? Nee, sagt sie. Das ist nicht mein Denken über mich. Und mein Cousin genau das Gleiche. Er hat von Gott so viele Lügen sind aufgedeckt worden, die er über sich geglaubt hat. Und dann hat Gott seine Wahrheit da reingesprochen und er war schon Missionar, er war Pastor, er ist immer wieder gescheitert. Und in seiner eigenen Gemeinde, zu der er gehört, hat er dann gepredigt und dann hat er diese Sätze, die Gott über ihn gesagt hat, vorgelesen. Und dann hat er gesagt, das bin ich doch gar nicht. Dann saß die ganze Gemeinde vor ihm und sagte, doch, das bist du. Wisst ihr, wenn es Lügen gibt, die wir über uns glauben, können wir nicht mehr uns vorstellen, dass Gott eine ganz andere Wahrheit über uns ausgesprochen hat. Es sind alles diese Dinge, die Gott so gerne berühren möchte, so gerne heilen möchte. Lass dir doch mal von ihm sagen, wie er wirklich über dich denkt. Und das ist auch ein Geheimnis unserer Konferenzen. Wisst ihr, wenn wir als Beter mit Menschen beten, dann nicht, weil wir ihnen primär prophetisch etwas zusagen wollen. Es ist viel cooler, wenn Gott es dir selber sagt. Es ist viel cooler, wenn du hörst, was er sagt. Und nicht, wenn ein anderer es dir zusagt. Dann musst du den nämlich eigentlich immer mitnehmen. Beim nächsten Augenblick, wenn du nicht mehr weißt, was er über dich denkt, musst du den ja wieder fragen. Hey, der Vater will selber zu dir reden. Der will selber der sein, der es dir sagt. Merkt es übrigens? Die Liebe fließt noch immer. Eigentlich ist das gar kein Sack. Das ist ein Schlauch. Dicker als der dickste Feuerwehrschlauch. Kommt noch mehr Liebe. Noch mehr Liebe. Gott hat bei mir 2,5 Jahre zugeguckt, wie ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Mitten in meinem Dienst. Und als ich erkannt habe, wirklich sehen konnte, weil er Lügen aufgedeckt hat, die ich über mich geglaubt habe und die verhindert haben, dass ich die Wahrheit sehen konnte. Als er diese Lügen beseitigt hat und ich plötzlich davor stand und wusste, Scheiße, es ist falsch, wie du gerade gelaufen bist, da war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann ja mir selber nicht mehr in die Augen gucken. Und wenn ich nicht an dieser Stelle gewusst hätte, dass ich wirklich sein geliebtes Kind bin und dass es auch das Bewusstsein, dass es für ihn gar nicht so ein Problem war, dass ich so lange gebraucht habe, wie es für mich war, ja, dann hätte ich alles hingeschmissen. Aber es ist sein Geheimnis und seine Liebe, die uns einlädt, wirklich zu kommen und zuzulassen, dass er auch das aufdecken darf, was tief in uns vergraben ist, wo wir am liebsten nie wieder hinkommen, nie wieder anfassen wollen, weil wir Angst haben, es tut so weh. Und er will es heilen. Er hat das Ziel. Meine Erkenntnis über all die Jahre ist, dass es wirklich so ist, dass Gott Menschen von einem Augenblick zum anderen verändern kann. Er kann Herzen heilen und seine Liebe hat die Kraft, dich aber auch dann zu tragen, wenn er dich einlädt in einen Prozess der inneren Heilung. Und zwar egal, wie lange dieser Weg für dich dauern wird. Der Vater macht dir Mut, dich darauf einzulassen. Du brauchst dich nur aufzumachen, dann läuft er dir entgegen, nimmt dich in die Arme und küsst dich. Papa Anteportas? Nein. Vater, wir wollen, dass du in unseren Herzen wohnst und dein Heil sich auf dieser Welt in großer Kraft ausbreitet. Es ist ein Abenteuer. zu dem Gott dich einlädt, aber ein Abenteuer, das sich lohnt. Amen.